Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Ja, die Hunde haben heute alles mitbestimmt bei der Wahl im UK. Und damit Tag und willkommen zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Bis zum Nachmittag war bei Twitter der Hashtag Dogs at Polling Stations ein Trend. Fotos von Hunden neben Wahllokalschildern, alle Größen mit dabei gewesen. Zum Beispiel der Hund Dylan von Premierminister Boris Johnson, aber auch Hund Luna von Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Tierische Support, ob es den gebraucht hat oder nicht, das werden wir gleich mit unserem Korrespondenten in London klären, auch wenn die Wahl zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts noch nicht vorbei ist. Außerdem hätte vielleicht alles verhindert werden können. Die beiden Abstürze mit den Boeing 737 Max-Maschinen, insgesamt 346 Menschen sind dabei ja ums Leben gekommen. Jetzt hat ein Whistleblower, ein ehemaliger Manager des Konzerns, ausgesagt, was er da in der Fabrik erlebt hat damals, das war pures Chaos.
During this time frame, 737 Factory was in chaos.
Was da dran ist, auch das klären wir heute. Und wir schauen uns an, wie man ein Kind in einer Bahn zur Welt bringt. Passiert so in Paris in einem Vorortzug. Die hochschwangere Frau wollte mit dem Zug eigentlich ins Krankenhaus und dann ging alles ganz, ganz schnell. Was ist dann eigentlich zu tun? Denn besonders sauber und hygienisch ist es ja in so einem Zug gerade nicht.
Ein bisschen Sauberkeit ist natürlich schon schön, aber es geht in erster Linie darum, dass dieses Kind warm bleibt. Vor allen Dingen auch um die Jahreszeit, ganz zentrales Thema natürlich.
Susanna Rinne Wolf, Hebamme aus Berlin, hilft uns heute, damit wir alle wissen, was zu tun ist, wenn das Kind kommt. Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nur noch 300 Kilometer sind's. In 5 Wochen wäre alles durch, dann wäre Nord Stream 2 eigentlich fertig. Die zweite Gaspipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland, eine direkte Gasverbindung. Dagegen haben aber die USA was und haben jetzt den Weg freigemacht für Sanktionen, die diejenigen treffen, die das ganze Ding zu Ende bauen. Momentan Schweizer Bauunternehmen. Die USA wollen also nicht, dass Nord Stream 2 fertig gebaut wird. Darüber habe ich heute mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Die amerikanische Kritik ist ja, Deutschland macht sich abhängig vom russischen Gas. Ist da denn was dran?
Rein von den Zahlen her würde ich sagen, Deutschland ist nicht abhängig von Russland. Natürlich ein großer Teil, ich glaube ein gutes Drittel ungefähr des hierzulande verbrauchten Erdgases kommt aus Russland. Ein wesentlich anderer Teil kommt aus England, aus der Nordsee, aus Norwegen vor allem, aber auch aus Nordafrika und ein verschwindend geringer Teil inzwischen auch als LNG, als Flüssiggas, was dann zum Beispiel in Rotterdam angelandet wird oder in Ostende in Belgien und dann über Pipelines weiter nach Deutschland kommt. Mhm. So, also es gibt schon eine diversifizierte, wie das so schön heißt, Bezugsstruktur beim Erdgas, aber es ist in der Tat so, nachdem die Russen zum Beispiel die Ukraine in die Zange genommen haben, die Krim besetzt haben, die Ostukraine besetzt haben, gibt es natürlich berechtigte Zweifel, wie liefertreu ist eigentlich Russland. Und da muss man sagen, die Befürworter der Pipeline können bislang darauf verweisen, dass Russland bislang immer seine Lieferverpflichtungen eingehalten hat bei Erdgas. Egal, wie angespannt die politischen Verhältnisse zwischen Ost und West auch immer mal waren.
Theo, du hast dir für uns auch mal angeschaut, welche Reaktionen es jetzt auf diese Sanktionen der USA oder die Ankündigung der Sanktionen gab. Was ist da mit dabei?
Du, das reicht von schmallippig bis vollmundig, um es mal so auszudrücken. Schmallippig ist eher die Bundesregierung. Außenminister Heiko Maas hat sich auf einen wesentlichen Satz beschränkt. Er hat gesagt, die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA. Punkt. Mhm. Und ansonsten sagt das Wirtschaftsministerium, wir lehnen solche extraterritorialen Sanktionen natürlich ab. Und das sind sie natürlich. Weitaus schärfer die Reaktionen in der deutschen Wirtschaft. Da fordert man inzwischen ganz offen Gegenmaßnahmen. Ich habe heute Vormittag mit einem Vertreter der deutsch-russischen Handelskammer in Moskau gesprochen und der hat mir gesagt, wir sollten doch einfach den Amis mal zu verstehen geben, wenn ihr uns die Pipeline verweigert, dann werden wir eben auch die Flüssiggasterminals, die die Amerikaner gerne hätten, damit wir deutsche, amerikanisches Flüssiggas importieren können, dann werden wir diese Terminals nicht bauen und kein Flüssiggas aus Amerika kaufen.
Wie weit kann das gehen? Also kann theoretisch diese Schweizer Firma jetzt dazu gebracht werden, nicht mehr weiterzubauen mit ihren Schiffen dort? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das vielleicht aus eigener Hand noch selbst fertigzustellen?
Also der Markt für solche Spezialschiffe ist sicherlich begrenzt. Es werden ja auch nicht jeden Tag weltweit irgendwelche neuen Pipeline-Projekte von dieser Größenordnung ausgerufen. Insofern muss man jetzt mal abwarten. Es scheint jetzt auf so eine Art Wettrennen hinauszulaufen. Auf der einen Seite fehlen noch etwa 300 Kilometer an Pipeline, die noch verlegt werden müssen. Und gleichzeitig beginnt jetzt die Uhr zu ticken. Das Gesetz muss verabschiedet werden. Wahrscheinlich ist es nächste Woche schon soweit, dass der US-Senat und dann auch Donald Trump das Ganze abgesegnet haben. Und dann läuft eine Frist von etwa 60 Tagen, innerhalb derer das amerikanische Justizministerium die Firmen sozusagen namentlich benennen kann. Die kennt man natürlich. Und dann könnte man im Zweifel diese Firmen zwingen, mit dem Bau aufzuhören. Die Frage ist, wie die Güterabwägung dann ausfällt. Also ist diesen Firmen der endgültige Bau und die Fertigstellung der Pipeline und das Geschäft, was damit verbunden ist, ist denen das wichtiger als zum Beispiel das, was ihnen droht, nämlich Kontensperre in den USA und Einreiseverbote für die Manager.
Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Nord Stream 2 wird jetzt schon fast anderthalb Jahre gebaut. In 5 Wochen wollte man ja fertig sein. Und jetzt erst bemerken die USA, da geht was uns gegen den Strich und jetzt gibt es die Sanktionen oder soll es geben?
So ist es natürlich nicht. Also so spät sind die Amis nicht aufgewacht. Die schießen im Prinzip seit Anbeginn gegen diese Pipeline. Mhm. Ich selber war hier teilweise in Hintergrundgesprächen in der amerikanischen Botschaft in Berlin, wo klipp und klar gesagt wurde, dass die Amis diese Pipeline einfach nicht wollen. So, und tatsächlich wird man den Verdacht auch nicht los, dass da auch eine Menge Eigennutz aus amerikanischer Sicht mit im Spiel ist. Denn die Amis haben halt durch ihr Fracking enorme Mengen an Gas, die sie auch exportieren wollen und exportieren können. Dafür suchen sie Märkte. Und dieses Fracking-Gas hat bloß einen Nachteil. Es ist Fracking-Gas, es wird also unter umweltpolitisch zweifelhaften Bedingungen gefördert und es ist auch teurer als russisches Pipeline-Gas. So, und wenn man dann trotzdem dieses Gas zum Beispiel in Deutschland, in Europa verkaufen will, dann muss man möglicherweise auch zu anderen Mitteln greifen, sprich Pipelines, in denen russisches Erdgas transportiert wird, dass man da dann gegenschießt. Und diesen Verdacht, dass die Amis das aus Eigeninteresse tun, der schwingt immer mit.
Die USA haben was gegen Nord Stream 2, die Gaspipeline, die in 5 Wochen eigentlich fertiggestellt werden sollte in den USA und haben jetzt den Weg freigemacht für Sanktionen, dass das verhindert werden soll. Aber generell kann man sich natürlich in so einer Woche, in der wir uns jetzt gerade befinden, fragen, macht so eine neue Pipeline überhaupt noch Sinn? Es gibt ja Nord Stream 1 schon. Ursula von der Leyen, gestern hat sie den Green Deal bei der EU vorgestellt und damit ja das Ziel, wegzukommen von den fossilen Brennstoffen auf lange Sicht. Ist da so ein Ausbau einer Gaspipeline eigentlich noch zeitgemäß oder nicht? Das steht auch im Raum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Großbritannien hat gewählt und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts hier, da waren die Wahllokale noch 3 Stunden lang geöffnet. Wir wollten trotzdem wissen, wie dieser besondere Wahltag in Großbritannien gelaufen ist. Und auch das Wahlsystem hat uns beschäftigt, denn es ist ein ganz spezielles. Tobias Armbrüster ist unser Korrespondent in London. Das ist die 3. Wahl in 5 Jahren für die Briten und dazu noch die 1. seit 100 Jahren im Monat Dezember. Wie sieht die Wahlbeteiligung aus? Was kriegst du mit?
Also zu den Zahlen wird hier am heutigen Tag gar nichts gesagt, weil das ist hier in Großbritannien eigentlich verboten, dass man am Wahltag selbst über diese Wahl politisch berichtet. Wir haben hier keine politischen Interviews, auch keine Zahlen über Wahlbeteiligung. Aber was wir natürlich sehen, ist in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen bei Twitter. Da werden seit heute Morgen Fotos gepostet von Wahllokalen, wo die Leute tatsächlich lange Schlange stehen. Und viele Leute sagen, sowas haben wir in den vielen Wahlen, die wir gesehen haben, noch nie erlebt, dass die Leute sich so lange in die Kälte hier stellen, um ihre Stimme abzugeben. Und da ist vor allen Dingen ein interessanter Trend, man sieht das vor allen Dingen an Universitäten, wo sehr viele junge Leute wählen, Studenten, und das deckt sich mit einer Beobachtung, die wir hier in den letzten Wochen gemacht haben, dass nämlich bei dieser Wahl sich überdurchschnittlich viele Leute unter 35 haben registrieren lassen. Also ganz klar, hier gibt es eine große Bewegung unter jungen Briten, zu dieser Wahl zu gehen. Und was wir aus den Umfragen wissen, ist, dass diese jüngeren Wähler tendenziell eher Richtung Labour-Partei gehen. Also das wäre sozusagen ein richtiger Push und ein Gewinn für Labour, wenn sich das durchsetzen soll.
Hast du in den sozialen Netzwerken auch diesen Hashtag Dogs at Polling Station beobachtet, dass viele Briten wohl mit ihrem Hund? Ja, und was damit dabei
ist? Das ist natürlich die riesige Sache, weil Hunde nicht ins Wahllokal rein dürfen. Werden natürlich Hunde vor den Wahllokalen dann angebunden und da sieht man die unglaublichsten Bilder. Viele Hunde natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit, in dieser Kälte hier, in diesem richtig miesen Wetter eingepackt, teilweise in selbstgestrickte Pullover. war, das ist hier tatsächlich eine Riesensache, solche Bilder von Dogs at the Polling Station.
Da haben wir gestern drüber gesprochen, ob der Hund das haben darf oder nicht oder ob er da zu viel schwitzt. Aber dieses Wahlsystem ist ja, wenn man es so beschreibt, auch so ein bisschen launisch. Das heißt, man kann sich theoretisch formieren, um jemanden zu blocken. Was ist dein Eindruck? Machen die Briten das, um jemanden ins Auszustellen?
Also das haben wir hier in den letzten Monaten auch unglaublich viel gesehen. Viele Aufrufe im Internet, da gibt es jede Menge Bündnisse, die dazu aufrufen, sich in bestimmten Wahlkreisen zusammenzuschließen und zum Beispiel ganz explizit einen Kandidaten zu verhindern, indem man sich hinter einem ganz bestimmten anderen Kandidaten versammelt. Das ist hier ja nötig, weil wir haben in Großbritannien dieses System mit den 650 Wahlbezirken und da wird sozusagen in jedem Bezirk einzeln abgestimmt. Und der Kandidat, der die einfache Mehrheit hat, auch wenn es nur 12 oder 13 Stimmen mehr sind als der Gegenkandidat, der kommt eben durch. Und deshalb gibt es hier viele Wahlbezirke, in denen so etwas durchaus Früchte tragen kann. Wenn der Vorsprung eben nur sehr gering ist, wenn sozusagen Labour nur wenige Stimmen hinter dem konservativen Kandidaten liegt bei der letzten Wahl, dann schließen sich hier viele zusammen und sagen, gut, dann wählen wir dieses Mal möglicherweise nicht grün oder nicht liberaldemokratisch, sondern dann wählen wir den Labour-Kandidaten einfach nur, um den Boris Johnson-Kandidaten zu verhindern. Das passiert hier heute in vielen Wahlkreisen und da gibt es so 40, 50 Wahlkreise, in denen das extrem spannend werden könnte in der kommenden Nacht.
Wie es genau ausgeht, das erfahren wir nach 23 Uhr, denn bis dahin sind die Wahllokale in den 650 Wahlkreisen eben geöffnet. Morgen dann das offizielle Wahlergebnis zu der Parlamentswahl in Großbritannien. Informationen, Hintergründe waren das von Tobias Armbrüster, unserem Korrespondenten in London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Boeing 737 MAX. Dieser Name steht für zwei Flugzeugabstürze mit insgesamt 346 Toten und auch für ein großes Desaster des US-amerikanischen Boeing-Konzerns, weil der Flugzeugtyp nämlich inzwischen nicht mehr fliegen darf. Als eine wesentliche Ursache für die beiden Abstürze gelten Softwarefehler bei einer Steuerungsautomatik. Und jetzt sind neue Details an die Öffentlichkeit gekommen, die zeigen, diese Katastrophe, die hätte möglicherweise verhindert werden können. Gestern hat ein Whistleblower vor dem US-Kongress ausgesagt, ein ehemaliger Manager des Konzerns, Ed Pearson heißt er, und er hat unter anderem von chaotischen Zuständen bei der Fertigung dieses Flugzeugs gesprochen.
During this time frame, 737 Factory was in chaos.
Unsere Korrespondentin Julia Kastein hat sich die Anhörung für uns angehört und verfolgt. Was meint denn dieser Ex-Manager von Boeing da genau mit Chaos in der Fabrik?
Ja, mit Chaos meint Ed Pearson, dass die Kollegen im Werk in Renton völlig überfordert und überarbeitet gewesen seien. Sein Job war ja, die Produktionsabläufe zu kontrollieren, seien Teile erst viel zu spät gekommen oder sie seien beschädigt gewesen und dadurch sei eben die gesamte Produktion völlig durcheinander geraten, weil Boeing zuvor eben die Produktionsrate deutlich erhöht hatte, sollten auf einmal viel mehr Flugzeuge pro Monat dort gebaut werden, 52 statt 47. Ja, und das, sagt Ed Pearson, hätte dann eben zu diesem Chaos geführt und zwar genau in der Zeit, in der dann auch die beiden Maschinen gebaut wurden, die später abgestürzt sind.
Jetzt kann man sagen, ist Ed Pearson sozusagen auch Teil des Problems gewesen? Hat er dann versucht, da was zu ändern damals?
Ja, das hat er. Und zwar schon im Juni 2018, immerhin 4 Monate, bevor es dann zu diesem ersten schlimmen Absturz vor Indonesien kam. Er hat seinem Vorgesetzten vorgeschlagen, die Produktion doch wenigstens kurz zu unterbrechen. Das kenne er aus seiner Zeit als Navy-Soldat. Da hätte man schon wegen viel geringerer Sicherheitsbedenken eine Operation abgebrochen. Und sein Vorgesetzter sagte nur, naja, aber beim Militär muss man auch keinen Profit machen. Also hat das abgelehnt. Dann nach dem ersten Absturz tatsächlich mit ja immerhin 189 Toten schon, hatte Ed Pearson sich dann an den Boeing-Chef direkt gewandt schriftlich, hat auch den Vorstand informiert. Dann nach dem zweiten Absturz wieder, er hat sich auch an die Aufsichts- und an die Regulierungsbehörden gewandt, alles ohne Erfolg, das verpuffte, niemand hat sich offensichtlich dafür interessiert, nichts passiert.
Jetzt wurde neben Ed Pearson noch jemand anderes Spannendes angehört beim US-Kongress, nämlich der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Steve Dixon. Warum steht denn genau diese Behörde ebenfalls in der Kritik?
Ja, der FAA wird vorgeworfen, dass sie ihre Aufsichtspflicht gegenüber Boeing nicht ordentlich wahrgenommen hätte. Das wurde schon bei den letzten Anhörungen klar, das war jetzt mittlerweile schon die fünfte. Die FAA soll Boeing quasi erlaubt haben, sich teilweise selbst zu zertifizieren. Außerdem hätten sie da Leute in der Behörde mit diesen Aufgaben betreut, die schlicht zu wenig Ahnung hatten. Boeing, das muss man dazu sagen, ist nun mal ein gewaltiger Konzern mit über 45.000 Mitarbeitern. Allein 1.500 davon, hieß es jedenfalls gestern in der Anhörung, haben da an der Zertifizierung mitgearbeitet und im Büro der FAA zum Vergleich in Seattle, da waren für die Boeing 737 MAX gerade mal 45 Leute zuständig.
Im Zuge dieser Ermittlung kam jetzt auch noch ein sehr brisanter interner Bericht der FAA an die Öffentlichkeit und der kam schon im November 2018, also nach dem ersten Absturz heraus, aber noch vor dem zweiten Absturz. Was steht da genau drin?
Ja, da wurde Risikoanalyse betrieben, Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgestellt. Und um herauszufinden, wie groß denn das Risiko wäre, wenn ein Flugzeug dieses Typs wieder abstürzt, wenn nichts verändert wird dran. Und das Ergebnis war ja, Riesenrisiko. Und zwar eines weiteren tödlichen Crashes alle 2 bis 3 Jahre. Und das war eben die interne Analyse, du hast es gesagt, vor dem zweiten Absturz noch. Und dann hat es ja tatsächlich auch keine 4 Monate gedauert, bis es zu dem zweiten Absturz kam.
Wenn man da in einem Bericht doch liest, dass alle 2 bis 3 Jahre es wirklich zu so eklatanten Mängeln und zu einem Absturz kommen kann. Wie konnte es denn sein, dass diese Flugzeuge noch weiterfliegen durften?
Ja, das ist genau die Frage. Und die konnte oder wollte der Chef der FAA, Stephen Dixon, gestern auch nicht wirklich beantworten. Dazu muss man wissen, dass er selber damals auch nicht im Amt war. Er ist seit dem vergangenen Sommer Chef der FAA. Und er hat sich geweigert, schlicht zu sagen, dass das ein Fehler war in diesem Zusammenhang. Also was da nun wirklich los war, wer was gewusst hatte, zu welchem Zeitpunkt, das werden sicher weitere Untersuchungen zeigen müssen. Das sind dann längst noch nicht alle Zeugen gehört.
Und glaubst du, dass Boeing 737 MAX, dass diese Maschine irgendwann wieder fliegen kann, dass es da wieder eine Zulassung gibt?
Also ich glaube schon, dass es irgendwann wieder eine Zulassung geben wird, weil Boeing natürlich auch durch diese Unfälle in der Krise steckt und gleichzeitig ein so gigantischer Konzern ist, dass man den nicht einfach über die Wupper gehen lassen kann. Die Frage ist nur, wann passiert es? Und der neue FAA-Chef Dixon, der hat gesagt, solange er die Maschine, ist selber Pilot gewesen, solange er die Maschine nicht selber geflogen hat, passiert das nicht. Er will sich auch ganz sicher sein, dass er seine Familie ohne Bedenken da reinsetzen würde. Gibt da noch so ein paar Dinge zu klären. Ich glaube, das Entscheidende ist auch die Frage des Trainings der Piloten. Viele Experten sagen ja, wenn die betroffenen Piloten gewusst hätten, dass es da Softwareprobleme geben könnte und für genau so einen Notfall trainiert worden wären, dann wäre das Ganze vielleicht nicht passiert und 346 Menschen hätten nicht sterben müssen.
Also eine Verkettung von Fehlern. Im Endeffekt vor dem US-Kongress hat der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA Steve Dixon ausgesagt und ein Ex-Manager von Boeing, der diesen Konzern ziemlich stark belastet. Unsere Korrespondentin Julia Kastein war das mit Informationen dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So langsam muss man aber auch mal die Achille in eine Plauze mal lochen. Da würde ich dann sagen, dass nur derjenige, der Masse-Mathe kann, versteht, dass man Hunger hat und gerne was essen will. Aber Pascal, es gibt noch ganz andere regionale Worte und Wörter, wo man so ins Strauchen kommt. Klüngeln zum Beispiel, darüber haben wir gerade gesprochen.
Das ist mir passiert. Also wo ich herkomme, vielleicht ist das wirklich ein ganz kleiner Teil von Deutschland, da in Westfalen, so eine Enklave, da heißt das so rumbummeln, nicht in die Pötte kommen.
Und in Köln würde man sagen, klüngeln ist so nicht transparente Geschäfte machen.
Ja genau. Und dann habe ich hier mal wirklich in einer Redaktionssitzung gesagt, der und der klüngelt. Das war dann gleich ein harter Vorwurf, den ich da irgendjemandem gemacht habe. Da meine ich nur einfach, soll man in die Pötte kommen. Ne?
Ja, immerhin hast du den Job noch. Heute sagen unsere Wissenschaftler, die Vielzahl von Dialektwörtern, die nimmt leider ab. Forscher der Universität Bern, Zürich und Salzburg haben nämlich dazu eine Studie veröffentlicht, die erklärt, dass überregionale und hochdeutsche Begriffe sich eben in Zukunft durchsetzen werden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting war heute unterwegs, um da so ein bisschen dagegen zu halten. Das mit dem Endstück des Brotes. Wie war das nochmal?
Knieschen, Knäusle, Knäuschen, glaube ich.
Oder Kante, oder Anschnitt, oder?
Reffel, Ranke, Knorze, Knus, ah, ja, Scherzel, Zipfel, Rindel oder Hudi.
Ja, das ist die Brotkruste, ne?
53 Varianten für das, was sie in meiner Heimat einfach Knäppchen nennen. Die Forscher haben daraus ein kleines Quiz entwickelt, das Versuchspersonen in einer Art App spielen können. Der Titel: Grüzi, Moin, Servus.
Schlucks, Schlickser, Hickse, Hicks, Hickepick. Was würdest du davon nehmen?
Schluck auf.
24 Fragen gibt es. Wer alle durchspielt, für den rechnet die App aus, wo er herkommt.
Wie sagen Sie, wenn 2 oder mehr Personen zusammenstehen und sich über Alltägliches unterhalten? Ratschen.
Theresa Reichel ist Poetry-Slammerin und Dialekt-Fan. Und auch sie hat den Test gemacht. Ratschen, Bolzen, Latschen, Brotzeit, das sind ihre Begriffe. Und dann am Ende das Ergebnis.
Heftig! Er sagt echt Landau an der Isar. Das ist genau die Stadt, wo ich herkomme. Ich bin, wow. Das macht mich gerade ein bisschen fertig.
Nicht bei jedem tippt die App so zielsicher wie bei Theresa. Bei Viktor, den ich auf der Straße getroffen habe, lag sie total daneben. Meine Heimatstadt Wesel war zwar in der Nähe, aber nicht unter den Treffern. Vielleicht ist das schon Teil des Trends, den die Forscher in ihrer Studie beschreiben. Beim Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit Daten aus den 70ern kam nämlich heraus, dass sich die Sprache angleicht. Dialektunterschiede und Sprachbesonderheiten verblassen. Menschen seien mobiler als früher, sagt Adrian Lehmann von der Uni Bern. Wer sich mit anderen verstehen will, der passt sich eben an. Außerdem, Hochdeutsch sei eben in vielen Regionen angesehener als Dialekt. In der Schweiz, Österreich und Süddeutschland haben Dialekte einen hohen Stellenwert. Aber in anderen Teilen Deutschlands, besonders im Osten, nimmt deren Bedeutung ab.
Und es ist so schade. Ich will jetzt nicht sagen, ich definiere mich über meinen Dialekt, aber er ist schon ein großer Teil von mir.
Es scheint dabei mindestens zwei gegenläufige Bewegungen zu geben. Dialektverarmung auf breiter Basis und Dialektwertschätzung in Kunst und Kultur.
Mein Dialekt wird im ganzen deutschsprachigen Raum sehr gut angenommen. Also es sind, in Hamburg ist eigentlich echt am krassesten. Die finden mich alle ultra süß.
2015, als sie mit dem Slammen anfing, war sie sich dabei noch nicht so sicher. Auch weil viele ihr geraten haben, mal was am Dialekt zu tun.
Und habe wirklich probiert, mir dieses Rollen der R abzugewöhnen und ein stimmhaftes S zu sprechen, das wir ja gar nicht haben im Bayerischen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es völliger Quatsch ist. Und dass es so viel von meinem Witz und von meiner Person wegnimmt, dass nimmer viel übrig bleibt irgendwie. Also da muss ich mich dann so darauf konzentrieren, wie ich das aussprich, dass ich es nicht schaffe, eine normale Person zu sein.
Ich habe heute jedenfalls keinen Dialektskeptiker getroffen, dafür aber einige Dialektfans.
Es ist schön, dass man eben heutzutage die Möglichkeit hat, überall irgendwie in Deutschland oder Europa rumzuziehen und zu studieren und zu wohnen. Aber wenn man so ein bisschen dann, wenn jemand anfängt zu sprechen, man kann sagen, ah, der kommt aus dem Rheinischen oder ah, cool, du kommst aus dem Badischen oder du hast einen Wiener Akzent. Also ich finde das eigentlich eine schöne Sache, dass man das so ein bisschen behält, dass man, die Leute sprechen halt so, wo sie herkommen und so, das finde ich eine schöne Sache.
Sprache, Dialekte, das alles ist in ständigem Wandel. Begriffe bewegen sich dabei über die Jahre von einem Ort zum anderen. Auch das haben die Forscher untersucht und dabei eine geografische Trendumkehr festgestellt. Während früher Dialektbegriffe mehrheitlich vom Norden in den Süden gewandert sind, geht es jetzt entgegengesetzt. Da hat doch tatsächlich die südliche Karotte den nördlichen Mohrrüben das Wasser abgegraben.
Die haben halt die lustigeren Worte.
Wenn wir uns schon um alle möglichen Formen von Diversity kümmern, was das Geschlecht oder die Herkunft angeht, dann bitte doch auch die Dialekte mitnehmen. Theresa Reichel hätte nämlich noch eine gute Idee für den Begriff, der vom Süden her unsere Sprachwelt bereichern könnte.
Also ich liebe das Wort Arschling, das heißt rückwärts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das fasst schon die Weihnachtsgeschichte für dieses Jahr. Eine Frau hat in einem Vorortzug von Paris ihr Kind auf die Welt gebracht. Mitten im aktuellen großen Streik, den es dort gibt. Sie wollte ins Krankenhaus, ist also eingestiegen in den Zug am Gare de Lyon und ein paar Stationen weiter, Villeneuve-Saint-Georges. Da ist dann die Fruchtblase geplatzt. Mutter und Kind soll es aber gut gehen, hat die französische Staatsbahn mitgeteilt. Geburt in der Bahn. Da soll es im Pariser Nahverkehr öfter mal geben. Und damit wir alle wissen, was zu tun ist, sprechen wir drüber mit Susanna Rinne-Wolf, Hebamme aus Berlin. Erstmal die Mutter, wenn die Fruchtblase platzt und man im Zug ist, was ist zu tun?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Wehentätigkeit ist. Also alleine das Platzen der Fruchtblase heißt ja erstmal noch nichts. Diese Frau hatte ja, soweit ich weiß, schon eine ganze Weile starke Wehentätigkeit. Deswegen war sie ja auch auf dem Weg ins Krankenhaus. Mhm. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob wir wissen, ob das Köpfchen vom Kind schon fest im Becken ist oder nicht. Das bekommen die Frauen normalerweise bei der Vorsorge gesagt. Mhm. Weil wenn das Köpfchen noch nicht fest im Becken ist, dann ist es eine gute Idee, wenn die Frau sich auf den Boden legt. Mhm. In jedem anderen Fall, so wenn das Köpfchen schon fest im Becken ist, dann ist es vollkommen egal. Dann kann sie stehen, sitzen, liegen, wie auch immer sie sich wohlfühlt.
Und kann man das selber feststellen noch?
Nein. Also das kann man selber von außen jetzt nicht so gut feststellen. Das würde ich auch nicht raten, weil wir reden hier ja auch über öffentliche Transportmittel. Das heißt, wir würden das feststellen in der Tat mit einer vaginalen Untersuchung. Mhm. mit sterilen Handschuhen und so weiter. Und das würde ich jetzt niemandem, der gerade schon irgendwie am Bahnsteig war, sich festhalten musste, Türen angefasst hat und so weiter, raten, da selbst irgendwie mit schmutzigen Fingern dran zu gehen.
Also ist es deshalb auch besonders gefährlich, das Kind so, sagen wir mal, so in der Öffentlichkeit zu bekommen?
Also wir wünschen uns natürlich schon irgendwie eine möglichst saubere Umgebung für Mutter und Kind. Aber ich glaube, dass was da in der Tat am schlimmsten dran ist, ist eher wirklich, es ist die Öffentlichkeit. Und das ist ein sehr, sehr intimer Moment. Mhm. Das möchte man nicht auf einer großen Bühne machen. Mhm.
Das heißt also als Passagier, wenn ich jetzt im Zug bin, dann auch eher zurückhaltend reagieren, nicht sofort hin und nicht sofort Hand anlegen und sagen, ja, ja, ich kriegte das schon irgendwie raus.
Genau, also das sowieso nicht. Ich glaube, dass es in jedem Fall im Interesse der werdenden Mutter ist, wenn irgendjemand da ist, die oder der sich noch zuständig mitfühlt und begleitet. Und wenn es nur ist, die Hand zu halten, das Gefühl zu vermitteln, dass die Frau nicht alleine ist. Mhm. Aber da reicht wirklich eine Person. Da braucht es jetzt bitte nicht irgendwie 20, 30 Leute, die alle wohlmeint drumherum stehen oder wenn möglich noch irgendwie gucken wollen oder sonst irgendwas. Mhm. Die große Sheila Kitzinger, eine meiner Heldinnen, ganz, ganz tolle Frau, die hat mal das Ganze verglichen, Gebären mit Sex haben. Und ich finde, das ist so ein passender, treffender Vergleich, weil es ist unglaublich intim. Viele von den Hormonen sind ähnlich, die da am Werke sind und so weiter. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn Menschen Sex haben, wollen sie in der Regel auch nicht 30 Leute drumherum stehen haben, die alle anfeuern oder sagen, super machst du das, kriegst du gut hin oder versuchen da irgendwie mitzuhelfen.
Ja, sehr treffendes das heißt, Beispiel auf jeden Fall.
Ja.
Wenn das Kind dann da ist, was ist dann denn das Wichtigste? Klar, jetzt hat man nicht immer warmes Wasser und Handtücher dabei, aber das könnte natürlich helfen, ne?
Ja, jein. Also diese Idee mit Wasser abkochen und Handtücher holen ist eine sehr schöne. Die Handtücher sind in der Tat eine gute Idee. Da reicht aber auch jede warme Jacke, weil da geht es in erster Linie wirklich darum, das Kind warm zu halten. Da geht es also gar nicht darum, dass wir hier irgendwas sterile Umstände herstellen oder sonst irgendwas. Ein bisschen Sauberkeit ist natürlich schon schön, aber es geht in erster Linie darum, dass dieses Kind warm bleibt. Mhm. Vor allen Dingen auch um die Jahreszeit, ganz zentrales Thema natürlich. Das, wo alle anderen auch noch schnell dran denken, ist abnabeln. Mhm. Und dann wünschen sie sich eine Schere oder denken, sie könnten da jetzt irgendwie was machen. Also wenn man unbedingt meint, jetzt abnabeln zu müssen, dann bitte nichts abschneiden. Am besten geht das, ehrlich gesagt, mit einem Schnürsenkel. Mhm. Weil die sind ein bisschen breiter, die sind nicht so scharf, die schneiden da nicht ein und dann einfach nur einen normalen festen Knoten mit einem Schleifchen oder sowas um die Nabelschnur setzen, möglichst auch ein Stück weit weg vom Bauch des Kindes, also nicht ganz nah dran und dann Hände weg, nichts abschneiden, gar nichts und in allererster Linie, wie gesagt, am allerwichtigsten Kind warm halten.
Susanne Rinne-Wolf, Hebamme aus Berlin war das. Das Kind aus dem Zug in Paris wird übrigens wohl eine ganze Weile kostenlos Bahn fahren können dort. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass Kinder zur Welt kommen dort in den Zügen und die dürfen dann in der Regel bis zum 25. Lebensjahr gratis Bahn fahren. Das ist natürlich nur ein netter Nebeneffekt. Die Hauptsache ist wirklich, dass alle fit und gesund sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schmeißen die Zeitmaschine an. Ziel Anfang des Jahrtausends. Es gibt noch keine Handy-Flatrates für alle. Die Unternehmen, die locken die Kunden über besondere Tarife, zum Beispiel O2, das mittlerweile Telefonica gehört.
Neu bei O2 Loop, dem Prepaid-Angebot von O2. Für 19 Cent telefonieren, rund um die Uhr. Denn im Netz von O2 bestimmen Sie den Ort Ihrer Homezone. Und telefonieren so schon ab 3 Cent pro Minute ins deutsche Festnetz. O2 can do.
Oh ja. Aus dieser Zeit hat ein Kunde hunderte SIM-Karten gehabt und nicht mit den Leuten telefoniert, sondern damit 200.000 Euro verdient. Durch Tricks. Und das Oberlandesgericht München hat heute geurteilt, naja, der Kunde, der darf dieses Geld eben behalten. Unglaublich. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich eingearbeitet für uns. Erklär mal die Masche genau.
Ja, gerne. In den Nullerjahren, da gab es ja noch keine flächendeckenden Flatrates. Und O2 hat Kunden eben gelockt mit so einer Idee wie, wir zahlen 2 Cent für das angerufen werden. Der Tarif hieß Easy Money, sprechenderweise. Und die Prepaid-Karten dafür waren vor ein paar Jahren immer noch zu haben. Der Typ hat sich also ganz viele besorgt und sich dann selbst mit automatischer Wahlwiederholung per App angerufen. Und das kostet ja nicht mehr viel, denn mittlerweile gibt es ja Flatrates.
Wie viele SIM-Karten hat er denn gehabt?
Ja, der war echt geschäftstüchtig. 508 hatte der.
Oh, woher?
Ach, die gibt es immer noch auf eBay. Kannst du nachgucken. Ich habe heute mal geschaut. Kosten so 500 bis 1000 Euro. Früher gerade mal 20 Euro natürlich. Die gelten schon als Sammlerstücke.
Und so ein Betreiber, der merkt dann nicht rein zufällig, wenn da tausende Anrufe eingehen?
Ja doch, das merkt er irgendwann. Es gab auch schon andere Trickser, aber eben nicht in der Größenordnung. Die ersten solcher Verträge hat Telefonica schon 2003 gekündigt. Bei diesem Profi-Anrufer, über den wir jetzt reden, ja, da hat es bis 2015 gedauert. Man hat dann die 508 Karten gesperrt und die Verträge gekündigt.
Und deswegen ist der Kunde dann vor Gericht gegangen, oder wie?
Ja, ja, klar. Gleich durch mehrere Instanzen ist es dann gegangen. Und er hat nun gewonnen, sagt die Oberlandesgerichtssprecherin Annette Neumeier. Der 8. Zivilsenat hat nämlich entschieden, die Beklagte, also die Telefonica, durfte zwar kündigen.
Er hat aber auch entschieden, dass die Beklagte dem Kläger das gesamte Kartenguthaben auszahlen muss. Es handelt sich dabei um annähernd 225.000 Euro.
Ja, und zwar sind das 210.000 Euro Guthaben. Und dann kommen da nochmal drauf 14.000 Euro Kosten für das Aufladen der Karten.
Aber lass mal bei den 210.000 Euro bleiben. Wie viele Anrufe waren das?
Kannst du dir ja ausrechnen. Das müssten dann 10,5 Millionen Anrufe sein.
What the heck?
Ja, eigentlich wollte der Kläger dann nochmal was haben obendrauf, nämlich 100.000 Euro.
Warum das?
Ja, weil die Karten Sammlerwert hätten, ne? Siehe eBay.
Okay, aber mal ganz ehrlich, das ist doch schon eine linke Nummer. Ohne Prozess wäre das Guthaben ja einfach auf den Karten geblieben.
Ja, da gibt es jetzt mehrere Feinheiten zu beachten. Erstmal stand natürlich im Vertrag, das Guthaben soll gar nicht ausgezahlt werden. Aber wenn der Betreiber kündigt, dann gilt, wie es der Vorsitzende Richter Herbert Lechner heute auch gesagt hat, Easy Money muss man dann irgendwann auch kriegen können.
Es waren aber doch keine richtigen Anrufe.
Ja, nee, das hat auch Telefonica heute vorgebracht. Ihr Kunde habe ja gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen und gegen Treu und Glauben. Das sind gute Argumente, aber die hat das Gericht gar nicht berücksichtigt, sagt Gerichtssprecherin Annette Neumeier.
In dem vorliegenden Verfahren hat halt die Beklagte zu spät konkret dazu vorgetragen und deshalb ist sie nicht mit dem gehört worden.
Ja, erst eine Woche vor dem Gerichtstermin hat Telefonica dargelegt, wie viel Guthaben durch Aufladen, wie viel durch Anrufe zusammengekommen war. Ja, und das war dem Gericht dann halt zu spät. Telefonica hat uns mitgeteilt, man fühle sich in der Sache bestätigt, es liege missbräuchliches Verhalten vor, aber man sei halt aus sogenannten prozessualen Gründen gescheitert vor Gericht.
Also wir halten auch fest, bitter für das Unternehmen auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Geht der Run auf solche SIM-Cards los? Gibt es weitere Prozesse?
Ja, wohl kaum. Durch diesen Formfehler weiß man ja nicht, ob das Urteil jetzt auf andere Fälle wirklich ausstrahlt. Was jetzt diesen konkreten Fall heute angeht, Telefonica könnte noch vor den Bundesgerichtshof ziehen und sagen, diese ganzen ignorierten Unterlagen, die müsst ihr doch nochmal einbeziehen. Der Konzern überlegt da noch, hat er uns mitgeteilt.
Ein Typ ruft sich automatisch selbst an. Immer wieder. Sehr, sehr oft. Und kriegt schließlich vor Gericht dafür auch noch Recht. 225.000 Euro gehören jetzt ihm. Cleveres Bürschchen. Thilo Jahn und Pascal Fischer sind raus für den Moment.
Tschüss.
Und gibt's morgen wieder. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.